Are you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
Bei der solidarischen Landwirtschaft geht es darum, dass quasi ein fester Kreis an Leute die Kosten und die Verantwortung über die gesamte Landwirtschaft übernimmt. Wir zahlen also für die Landwirtschaft und nicht für die Produkte.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen zu Logbuch Solawi, dem Podcast der Gartenkoop Freiburg, hier bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz beziehungsweise im Internet unter www.rdl.de. Das ist die erste Sendung im neuen Jahr 2015 und wir haben heute folgende Themen für euch vorbereitet. Wir wollen zuerst uns mit der Nieleni-Bewegung beschäftigen. Die ist im Nachgang der Wir haben es satt Demonstration in Berlin, wo irgendwas zwischen 30.000 und 50.000 Menschen daran teilgenommen haben. Da kamen diese Nieleni-Bildungstage, haben dort stattgefunden mit 80 Leuten und wir haben uns über diese Bildungstage mit Lena unterhalten. Sie ist einer der Initiatorinnen dieser Bewegung und hat die Bildungstage mit vorbereitet, durchgeführt und steckt, glaube ich, auch in der Nachbereitung mit drin. Dazu hören wir gleich ein 10-minütiges Interview. Danach hören wir kurz Musik und dann unterhalten wir uns mit Titus Barner von der Kulturland EG über zukunftsfähige Gesellschaftsformen in der Landwirtschaft. Also wie können wir Boden verallgemeinern bzw. zu Gemeingut machen? Und wie können wir uns so organisieren, dass nicht die Scholle an dem Schicksal einer Person hängt, sondern etwas nachhaltigere, vielleicht auch Kommunen oder Gruppen, also mehr oder so eher soziale Gruppen, eine Verantwortung für die Landwirtschaft übernehmen können. Jetzt aber erstmal das Interview mit Lena von der Nieleni-Bewegung. So, wir sind jetzt verbunden bei Logbuch Solawi mit der Lena in Berlin gerade ansässig und dort haben auch die Nieleni-Bildungstage stattgefunden im Anschluss an die Wir haben es satt Demonstration jetzt im Januar. Hallo Lena.
Hallo Fabian.
Ja, wir telefonieren miteinander, weil das Konzept der Nieleni-Ernährungssouveränität jetzt in den deutschsprachigen Raum mehr vordringt sozusagen oder hier eine Initiative sich gegründet hat, die dieses Konzept hier mehr ausbreiten will. In Österreich gab es da ja schon ein europäisches Treffen und ein österreichisches Treffen und jetzt wollte ich mal so ein bisschen vorfühlen. Erstmal, vielleicht könntest du erklären, wie sich diese Bewegung jetzt oder wie sich diese neue Bewegung in nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern jetzt auch in Berlin und Deutschland eben gefunden hat und was da für ein Prozess hinten dran steht.
Okay, vielleicht ganz kurz was zu Nieleni, weil der Name schon so kompliziert klingt und auch Ernährungssouveränität klingt ja recht kompliziert. Also die Nieleni-Bewegung zur Ernährungssouveränität. Der Name stammt aus Mali von einer legendären Bäuerin und hat 2007 hat es da ein großes weltweites Forum gegeben für Ernährungssouveränität und seitdem wird eben versucht, das auch regional noch mehr zu verankern. Deswegen gab es 2011 in Europa ein Nieleni Europe Forum und seitdem auch in verschiedenen Ländern und Regionen nochmal kleinere Foren und Treffen. Und letztes Jahr beim Nieleni Österreich-Treffen hat sich eine Gruppe zusammengefunden von Leuten, die eigentlich aus Deutschland kommen und die bei dem Forum anwesend waren oder mit vorbereitet haben auch. Und die haben gemeint, es wäre toll, in Deutschland sowas auch zu starten. Genau. Und Mitte des letzten Jahres gab es dann ein erstes Treffen, dann gab es ein zweites Treffen nach der Degrowth-Konferenz in Leipzig und jetzt im Januar eben hat es ein sehr großes Treffen gegeben, beziehungsweise die Bildungstage.
Und die Bildungstage waren ja jetzt auch konkret darauf angelegt, also das ist für mich interessant, die Regionalisierung des dieser Idee und dieser Bewegung irgendwie voranzutreiben. Das, oder so zumindest habe ich das verstanden, dass Leute dort mit dem Konzept von Ernährungssouveränität besser in Kontakt kommen und man sich auch, wir uns auch über dasselbe unterhalten sozusagen. War es denn so, dass viele Leute gekommen sind aus anderen Regionen auch oder haben die Berliner die Regionalisierung ihrer Stadtteile betrieben?
Also sie waren ungefähr 80 Menschen, vor allem junge Leute, durchaus auch vielleicht ein Drittel ungefähr, die sich als Erzeugerinnen und Erzeuger von Lebensmitteln beschreiben würden. Und ich würde auch sagen, wirklich vielleicht ein Viertel der Leute aus Berlin. Oder vielleicht nicht ganz, aber schon einige. Aus Wien waren auch einige vertreten. Das heißt, in Österreich gibt es schon Regionalgruppen. Und da sind auch einige aktiv in den Nileni-Regionalgruppen nach Berlin jetzt gekommen. Und sonst waren schon auch aus der Freiburger Gegend, aus Bayern, aus verschiedenen Teilen Deutschlands Leute vertreten, aber jetzt oft auch nicht extrem viele. Deswegen ist auch die Idee, sowas vielleicht nochmal im Frühling oder Sommer an einem anderen Ort vielleicht in Süddeutschland durchzuführen.
Und inhaltlich, mit was habt ihr euch jetzt dort genau beschäftigt? Was haben die Leute mitnehmen können?
Also die Nileni-Bildungstage waren sozusagen ein Crashkurs für den Aufbau einer Bewegung für Ernährungssouveränität, beziehungsweise die Verstärkung oder ja, weil es gibt ja schon eine Bewegung für Ernährungssouveränität, wenn auch vielleicht nicht unter diesem Namen hier in Deutschland, aber die Wir haben es satt Bewegung wäre auch ein Teil davon. Und die Idee von Nileni ist konkret eben, dass sich auch Regionalgruppen gründen und dass einfach Leute neu einsteigen können, aktiv werden können, sich mit Ernährungssouveränität inhaltlich vertieft auseinandersetzen, dadurch auch kritische Räume geöffnet werden, weil oft wird eben dieses Landwirtschaftsthema auf so Biokonsum reduziert, bleibt auch in einem relativ elitären Kreis und mit Nileni wird eigentlich versucht, Verknüpfungen voranzutreiben zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten und dass sich einfach ganz viele Menschen da mit Ernährungssouveränität identifizieren können, verstehen können, was ist damit gemeint und das versuchen praktisch umzusetzen in ihrer Region. Und auf den Bildungstagen gab es deswegen einerseits inhaltlichen Input zur Ernährungssouveränität, auch ganz viel sich kennenlernen und austauschen, aber eben auch viele praktische Ideen, wie man denn, was es denn so für Ideen gibt, wie Regionalgruppen gestartet werden können, was dort gemacht werden kann, wie so eine Vernetzung funktionieren kann, was es auch sonst noch für wichtige Ideen gibt, die vielleicht in diesem Ernährungssouveränitätsspektrum in Deutschland noch nicht so abgedeckt sind, wo Verknüpfungen hergestellt werden können. Genau. Und ein zentrales Element dabei ist zum Beispiel das kollektive Kartieren oder das Mapping. Also um zum Beispiel eine Regionalgruppe zu starten, zu sagen, okay, ich lade jetzt verschiedene Leute ein, von denen ich weiß, sie sind auch in dem Bereich etwas aktiver, haben vielleicht einen Biohof oder eine CSA oder sind bei einer NGO oder sind einfach motiviert oder sind bei einer feministischen Gruppe oder da kann auch gleich verschiedene Verknüpfungen hergestellt werden. Und wir organisieren einen Mapping-Workshop und kartieren mal so die Initiativen, die wir kennen gemeinsam und dadurch findet schon mal ein großer Austausch statt, also dadurch kann man mehr Leute identifizieren, die vielleicht Teil sein wollen von seiner Regionalgruppe und es können natürlich auch Hindernisse in der Region kartiert werden und Strategien, wie diese Probleme angegangen werden können, also keine Ahnung, zum Beispiel eine Schweinemastfabrik, die gebaut werden soll oder der einzige Bioladen schließt oder im Strukturwandel, Höfe sterben und so weiter.
Aber habt ihr da jetzt mehr euch ausgetauscht, wie das denn technisch funktioniert, so eine Karte zu erstellen? Oder habt ihr dort direkt eine Karte erstellt, die wir uns jetzt alle klicken können?
Wir haben das natürlich gleich praktisch ausprobiert. Also Sonntag Nachmittag hat es angefangen und wir haben eigentlich recht schnell in dieses Kartieren, haben mit dem gleich gestartet. Und das war sozusagen auch der Moment, um uns gegenseitig kennenzulernen. Also es gab ein Kollektiv, das nennt sich Orango Tango, das macht schon seit Jahren so kollektives Kartieren und die haben den Workshop angeleitet. Und es gibt dann auch auf der Neleni-Homepage, also neleni.de, die Informationen, wie man so einen Mapping-Workshop durchführen kann. Das heißt, man muss nicht unbedingt da gewesen sein. Man kann auch Orango Tango anfragen, ob die dabei helfen wollen. Genau, aber das Mapping war nur eine Sache. Es gab dann natürlich auch noch, also es gab zum Beispiel auch ein Weltcafé zu gewissen Ideen, auch dazu, wie welche Veranstaltungen können durchgeführt werden, wie kann Finanzierung auch aufgestellt werden. Dann hat sich eine Gruppe gefunden, die sich konkret auf direkte Aktionen, Direct Action, konzentrieren will, oder eine Gruppe, die gesagt hat, ja, wir wollen mehr arbeiten zu dem zu der Verbindung Landwirtschaft und Klima, jetzt auch gerade dieses Jahr sehr wichtiges Thema mit den Vorbereitungen zu COP21 und dem Klimacamp im Rheinland. Genau, und es haben sich auch sozusagen nicht nur Regionalgruppen gegründet, sondern auch Arbeitsgruppen bzw. Aktionsgruppen, thematische Gruppen. Und dann gibt es natürlich in der Struktur von Neleni auch diese Arbeitsgruppen, die so den längeren Prozess vorantreiben. Und dieser Prozess, der geht eben, also der richtet sich erstmal hin zum großen Neleni-Forum 2016.
Das wo stattfinden wird?
In Deutschland, der genaue Ort steht noch nicht fest.
Okay, aber das soll
Mitte
sagen...
Mitte 2016 soll das Forum stattfinden, aber eben auch nicht so als einzelnes Riesenevent, sondern halt wirklich in so einen Prozess eingebettet. Das heißt, da sollen dann auch Leute hinkommen können, die sich schon länger mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die schon aktiv waren in der Neleni-Bewegung und nicht, es soll kein Kongress sein, wo man einfach mal sich passiv in Workshops reinsetzt und konsumiert.
Und wenn man auf die Neleni-Seite guckt, gibt es ja auch aktuell, es gibt Newsletter und so weiter, aber diese ganzen Gruppen, sind die schon abgebildet? Kann man sie kontaktieren? Wie ist da der Weg, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich spannend? Da würde ich mal gerne mal gucken, was bei uns in der Region passiert.
Also das Ganze wird jetzt in den nächsten 2 Wochen ungefähr nochmal ausgebaut auf der Homepage, aber bisher ist einfach die Kontaktadresse info@neleni.de. Und wenn jemand Lust hat, sich in eine Regionalgruppe oder in eine Arbeitsgruppe oder Aktionsgruppe einzubinden, dann bisher bitte einfach an diese Info-E-Mail-Adresse schreiben und genauere Informationen werden dann in den nächsten Wochen auf der Homepage stehen. Genau, aber wir freuen uns natürlich auf Mitarbeit in jeglicher Hinsicht.
Es gibt immer viel zu tun, so kennen wir das von den sozialen Bewegungen. Alles klar, dann bedanke ich mich erstmal bei dir. Du hast ja gleich schon das nächste Treffen mit Neleni und wir starten gleich in unsere Live-Sendung. Von dem her vielen Dank an Lena nach Berlin.
Vielen Dank auch. Tschüss.
Ciao.
نطروا اليل لا توتان بشتينو يا خنيتا قالين قالين دخل لرافيل كل بغاينا فيشي يا شود بخك بيغوفي يتلو ما بات عيني لطفت لطفرويا ليه عبود ما باتر كالشمش بتري لعطا بدي خوت ماي مليدم هلم
כמה נותרו על ילילת אותו אותן ושתינו יחד לעתק לילה לילה רועדת הלבנה זוף על הרמת פחם מחפת בנה יאיה לילה לילה רועדת הלבנה זוף על הרמת פחם מחפת בנה יאיה לילה לילה רועדת הלבנה זוף על הרמת פחם.
תרמיל יעקב von Light in Babylon, World Music aus Istanbul, und die Website dazu ist lightinbabylon.com. Dort könnt ihr auch auf dem YouTube-Kanal so ein bisschen nachhören, und die Band vertickt ihre CDs auch auf alternativen CD-Shops, also könnt ihr sie runterladen, wenn ihr wollt, und die Band unterstützen. Auch in der Musik gibt es eben ja Creative Commons, freie Musik, beziehungsweise Leute mit alternativen Vertriebswegen, und das Alternativen schaffen, das ist auch das Ziel für das solidarische Landwirtschaft, wo sich unser Podcast ja drin bewegt. Und Alternativen schaffen will auch die Kulturland EG, mit der wir jetzt verbunden sind, mit Titus Bahner. Hallo.
Hallo, grüß dich Fabian.
Hallo, wir wollen uns unterhalten über zukunftsfähige Formen, Organisationsformen der Landwirtschaft. Also jetzt nicht mal nur Organisationsformen von der Organisation ausgesehen, sondern auch in diesem Rechtskonstrukt, das die Bundesrepublik Deutschland vorgibt, und den Limitationen, die darin bestehen sind. Der Bauernstand in Europa, wenn man so will, ist ein Berufsfeld, das mit einem Altersproblem zu tun hat, zu kämpfen hat auch. Viele der Landwirte und Landwirtinnen gehen auf ihre Pensionierung zu, und das wird eine Umstrukturierung geben müssen in diesem Bereich. Es gibt andererseits den großen Druck seit der Finanzkrise, dass eben viele Firmen Kapital in Boden fließt und damit die Produktionsmittel sehr schwierig zu erhalten sind, beziehungsweise eben nicht den fortschrittlichen Landwirtschaftsprojekten zugutekommt. Ist das ungefähr so die Einschätzung, und ist das auch eine Motivation, aus der die Kulturland EG mitgegründet hat?
Also das ist ja ein ganzes Paket von Zusammenhängen und von außen auch nicht so leicht einzuschätzen und zu durchschauen. Das ist relativ komplex. Ich würde vielleicht mal auf den ersten Punkt als erstes eingehen, die Sache mit der Betriebsnachfolge, mit den alternden Landwirten. Tatsächlich ist es eben so, dass wir ja einen ganz gewaltigen sogenannten Strukturwandel hinter uns haben. Seit den 1960er Jahren im Prinzip scheiden massiv Landwirte aus. Die anderen übernehmen die Flächen, wachsen. Es bleibt aber alles immer noch in der familiengebundenen Landwirtschaft. Das ist ja historisch so entstanden, dass über das Privateigentum am Grund und Boden im Prinzip nur der junge Mensch Zugang zu Grund und Boden hat, der ihn geerbt hat. Man kommt quasi von außen gar nicht rein in das, was ich eigentlich den Bauernstand nach wie vor nennen würde. Das ist ein Anachronismus eigentlich in der Gesellschaft. Nicht alle Berufe haben freie Berufswahl. Sie können Bäcker werden, irgendwie Automechaniker, alles kann man machen. Aber Bauer kann man nicht werden, denn man hat keinen Boden geerbt. Da kann man nur reingeboren werden. Und diese Geschichte kommt aber nach unserer Beobachtung so langsam an ihr Ende. Denn zum einen sind die Höfe inzwischen auch so groß geworden über dieses Ausscheiden und die anderen übernehmen es, dass wir viele Dörfer haben in Deutschland, wo kein einziger aktiver Bauer mehr sitzt. Da sitzt irgendwo einer im Nachbardorf und bewirtschaftet dann 3-4 Gemarkungen zusammenhängend. Zum anderen ist es aber auch so, dass das landwirtschaftliche Berufsbild zum Teil ist es ja noch attraktiv, aber zum Teil ist es auch nicht attraktiv, und es ist den jungen Leuten immer weniger vorzuschreiben, wie man das früher konnte. Du, mein Junge, wirst mein Nachfolger. Das lassen sich die Leute heute natürlich nicht mehr sagen. Die entscheiden sich auch frei für ihre Berufe, und es gibt eben gerade auch im konventionellen Landbau ein massives Nachfolgeproblem. Also viele Höfe, die im Grunde groß sind und ordentlich Gewinn abwerfen, wirtschaftlich eine gute Existenz darstellen, wo die Kinder das einfach nicht weitermachen wollen, weil sie gar kein Interesse an Landwirtschaft haben. Und da haben wir jetzt tatsächlich das Problem auch schon im konventionellen Landbau. Wie kriegen die Leute denn Nachfolger auf ihre Höfe? Denn irgendwelche anderen Leute müssten ihnen ja das Land abkaufen, und das ist komplett illusorisch.
Es gibt ja jetzt auch in Deutschland eine Erfahrung, wo es nicht in der Familie geblieben ist, die Landwirtschaft. Wenn man sich die Bodenumwidmung in Ostdeutschland anschaut, mit der BVVG und den Umwidmungsgeschäften dort, das ist ja auch nicht unbedingt das, wo wir hinwollen. Dort gibt's ja, also ich habe neulich mit Leuten gesprochen, die dort Landwirtschaft machen, und sie sagen, ja, unser Nachbar bewirtschaftet 2.500 Hektar auf der einen Seite und der nächste 3.000 auf der anderen Seite. Das ist ja auch nicht die Zukunft der Landwirtschaft. Also was ist da schiefgelaufen, und wo sind da die Probleme?
Das ist natürlich nochmal sozusagen vom ganz anderen Ende her gekommen. Die Kollektivierung in der DDR-Landwirtschaften in den 1950er Jahren war ja zunächst erstmal ein für kurze Zeit freiwilliger, aber dann sehr bald Zwangszusammenschluss der örtlichen selbstständigen Landwirte auf Dorfebene, auf Gemarkungsebene eigentlich. Und in dieser ersten Stufe war das dann ein genossenschaftlicher Betrieb, eben die LPG erste Stufe, die gemeinschaftlich Ställe gebaut haben, aber parallel auch noch ihre privaten Höfe bewirtschaftet haben. Das sah zunächst mal nach einer Form aus, die in einem etwas freiheitlicheren, jetzt rein hypothetisch gesellschaftlichen System vielleicht schon auch interessant wäre für bäuerliche Existenzen, dass man sich in bestimmten Dingen punktuell zusammentut, die Arbeit teilt. Das entsteht in Westdeutschland jetzt auf großem Stil zum Beispiel über die Maschinenringe, also dass man Maschinen teilt. Es gibt immer mehr Kooperationen in der konventionellen Landwirtschaft, auch im Westen, wo Ställe gemeinsam gebaut werden, wo die Leute Höfe sich auf Kooperationsvertragsbasis zusammenschließen. Der eine macht den Kuhstall, der andere macht die Ackerwirtschaft und sowas. Es ist dann natürlich im Zwangssystem weitergeführt worden, industrialisiert worden und dann in diese Größenordnungen gewachsen, die am Ende auch wirtschaftlich überhaupt nicht mehr nachhaltig waren, wo man sich auch nicht ernsthaft wirklich mehr gut um Tiere kümmern konnte, um den Boden kümmern konnte, um die Ökologie schon gar nicht. Wobei auch da, Klammer auf, man sehen muss, dass die Landwirtschaft zu DDR-Endezeit immer noch dort deutlich artenreicher war als im Westen inzwischen, weil da viele Ecken übrig geblieben waren, wo doch noch ein bisschen Lebensräume übrig waren. Und heute ist ja sozusagen die BVVG das Erbe dieser Verstaatlichung und die benimmt sich nun wie ein Auktionshaus und versucht für die Flächen, die sie ehemals volkseigen oder kollektiviert übernommen haben, maximale Preise am Markt rauszuschlagen. Und auch das ist wiederum überhaupt nicht im Dienste von einer vielseitigen Agrarstruktur, wo man zum Beispiel jungen Leuten auch Zugang zu Grund und Boden schaffen will. Da laufen heftige politische Kämpfe, die aber natürlich dominiert sind, auch nach wie vor von den Machtstrukturen, die sich auch nach der DDR dort ganz munter gehalten haben in der Großlandwirtschaft.
Bevor wir jetzt vielleicht zu alternativen Organisationsformen kommen, vielleicht erstmal die Rechnung eines Bodenkaufs für die, die sich damit noch nicht so lange beschäftigt haben, wie du jetzt im Rahmen der Kulturland-EG oder ich im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft. Wir tragen uns ja auch mit dem Gedanken, unsere Ackerflächen langfristig zu kaufen. Ich glaube, das ist die einzige Option, wenn man jetzt Fruchtfolgen mit 12 Jahren hat und hat einen 10-jährigen Pachtvertrag, ist das ja irgendwie Quatsch. Das macht ja irgendwie nicht so viel Sinn. Man will langfristig sich den Boden sichern, aber finanziell ist das keine gute Idee, wenn man es jetzt rein finanziell betrachtet. Kannst du da eine Rechnung aufmachen für Leute, die sich jetzt nicht täglich damit beschäftigen?
Gut, also viele Bauern wirtschaften ja auf Pachtbasis, haben, wie du es schon angesprochen hast, ihr Land eben gepachtet. Und so ein üblicher Pachtpreis jetzt in der Freiburger Gegend sind 200 bis 300 Euro. Das ist übrigens relativ niedrig. Bundesweit ist es eher bei 400. Wenn ich mal von 400 Euro, also was doch so ein bisschen die Schmerzgrenze ist von dem, was man jetzt auf die Seite legen kann aus seinem Erzeugnisverkauf, von 400 Euro ausgehe und sage, gut, das, was ich jetzt als Pacht mir sparen könnte, wenn ich den Boden kaufe, das nehme ich jetzt, um einfach von Bodenkauf einen Kredit abzuzahlen. Dann nehme ich mehr Geld bei der Bank auf, um den Boden zu kaufen. Die Bank macht mir ein gutes Angebot, 30 Jahre Finanzierung, Festzins 3%. Das muss man natürlich erstmal kriegen. Im Moment geht's, aber auf 30 Jahre fest, das ist schon sportlich. Also 30 Jahre 3%, jedes Jahr 400 Euro abzahlen. Dann kann ich damit einen Bodenpreis von 8.000 Euro ungefähr pro Hektar finanzieren. Das ist Finanzmathematik. 8.000 Euro ist aber ungefähr ein Drittel von dem, was der Boden kostet zurzeit. Er liegt ja bei 2 bis 3 Euro in Baden-Württemberg pro Quadratmeter, 20 bis 30.000 Euro. Das heißt, im Prinzip müsste ich im Jahr 1.200 Euro statt 400 Euro abzahlen, um mir innerhalb von einer Generation von 30 Jahren diesen Boden wirklich kaufen zu können aus den Erträgen von dem Land. Also die Bodenpreise, wir sagen, die sind um den Faktor 2 bis 3 übersteigert und das ist regional sehr verschieden. In Bayern geht es bis noch weiter zum 6-fachen.
Und genau, also entweder man müsste das 3-mal so lange abbezahlen und müsste dann halt immer Top-Konditionen bei Zinsen haben oder man müsste eben zu viel Pachtleistung bringen und das ist ja auch nicht der Sinn, weil wir wollen ja eigentlich Leuten eine Grund und Boden zur Verfügung stellen, dass sie eine Landwirtschaft machen können ohne ökonomische Zwänge. Und wenn wir die ökonomischen Zwänge gleich mal verdreifachen müssen, was den Pachtpreis angeht, dann haben wir da keine guten Bedingungen geschaffen. Das ist jetzt ein bisschen ein großes Problem, wenn man das so will. Also wie wollt ihr diese Rechnung irgendwie bewältigen, beziehungsweise da eben was dagegen tun. Jetzt auch ja. In einem größeren strukturellen Sinn. Ne? Man könnte natürlich sagen, wir hoffen auf einen Stifter, der uns Geld schenkt und kaufen dann einfach viel Fläche, aber das ist ja kein, Das ist ja kein strukturelles Erlösungsansatz sozusagen.
Ja. Also die erstbeste Lösung und die sozusagen naheliegendste Lösung wäre natürlich zunächst mal zu fragen, warum sind denn die Preise dreimal so hoch, wie man sich es eigentlich leisten kann? Ne? Also ich frage mich ja auch, wenn im Laden ein Brot für 15 Euro liegt statt für 5 Euro, wie kommt es denn und wieso verkauft sich dieses Brot nach wie vor? Und wenn man da hinter die Kulissen schaut, dann sieht man eben, dass der Boden gekauft wird im Prinzip zur Geldanlage. Also die Leute kaufen den Boden, weil sie sagen, ach, ich habe Geld übrig, ich habe Bauland verkauft oder so. Oder auch eben die anfangs schon angesprochenen Investoren stecken ihr Geld in Grund und Boden, weil in Aktien wird es wackelig, irgendwann platzt die Blase. Grund und Boden ist es immer noch wertstabil. Ich glaube daran, dass die Bodenpreise stabil sein werden. Also investiere ich mein Geld da rein. Und dann kann ich auch meine 30.000 Euro zahlen. Ich muss das ja nicht erwirtschaften, sondern ich parke ja eigentlich nur mein Geld da drin. Das ist so eine Art Geldscheinfunktion, Wertaufbewahrungsfunktion. Das ist der Hintergrund, weshalb die Bauern dann eigentlich außen vor sind mit ihrem Nutzungsinteresse am Boden, sondern es überwiegt einfach das Geldanlageinteresse bei dieser Bodenpreisbildung. Und da gehen wir jetzt rein und machen Folgendes. Wir sagen, na gut, wir können das politisch nicht ändern. Man müsste das natürlich politisch ändern. Man müsste sagen, Grund und Boden ist kein Spekulationsobjekt. Bitteschön. Die Bodenpreisbildung darf nicht unter dem Gesichtspunkt Geldanlage passieren. Wir müssen zum Beispiel Geldwerte, die da investiert werden, einfach per Steuer zum Beispiel abschöpfen. Dann würde sich der Bodenpreis schon einregeln und dann würden die Leute und könnten da natürlich auch nicht mehr einfach ihr Geld parken. In Frankreich wird das so geregelt. Frankreich hat durchschnittliche Bodenpreise von 5.500 Euro. Das ist in dem Bereich, wo man es ungefähr in einer Generation amortisieren kann, weil sie ein ganz strenges und anderes Bodenmarktrecht haben als in Deutschland. In Deutschland ist es aber nicht mehrheitsfähig. Das muss man sich mal vorstellen, dass man gegen den ganzen Bauernstand sagen würde, na, jetzt greifen wir mal in den Bodenmarkt ein und enteignen euch um 2/3. Die größten Grundeigentümer sind ja auch nach wie vor die aktiven Bauern, damit die Bodenpreise wieder in Ordnung kommen. Ist nicht mehrheitsfähig, ist politisch nicht durchsetzbar. Also,
aber vielleicht doch erstmal kurz beschreiben, wie das in Frankreich läuft. Wie wird das da gemacht?
In Frankreich läuft es so, da gibt es ähnlich wie in Deutschland auf Landkreisebene, auf Ebene von Departements in Frankreich, die SAFER, das sind Gesellschaften, die entsprechen den hiesigen Grundstücksmarktausschüssen. Also beim Landkreis gibt es immer ein Landwirtschaftsamt und bei dem Amt angesiedelt ist ein kleiner Fachausschuss, der über die Bodenverkäufe entscheidet. In Deutschland guckt er sich den Kaufvertrag an und genehmigt ihn oder genehmigt ihn nicht und sagt eben, also die wichtigste Bedingung ist, aktiver Landwirt muss kaufen. Wenn keiner kaufen möchte, dann kann das auch jemand anders kaufen. In Frankreich gucken sie sich an und sagen, zum einen, aktiver Landwirt muss kaufen, zweitens, wie ist denn der Preis? Ist der Preis angemessen? Und dann greifen die direkt in die Preisbildung ein. Die sagen, der Preis in diesem Kaufvertrag ist zu hoch. Da stehen 11.000 Euro drin, das Land kann eigentlich nur 6.000 Euro wert sein. Wir setzen den Preis in dem Vertrag runter. So greifen die da ein.
Und das machen die, weil die anderen Flächen außenrum bisher auch immer zu dem Preis verkauft wurden? Oder machen die auch diese Rechnung mit, in 30 Jahren kann man so und so viel erwirtschaften?
Ja, eher so. Also die rechnen einfach die Ertragsfähigkeit der Böden. Da gibt es in Frankreich auch, was die Pacht betrifft. Die Pacht wird auch staatlich übrigens festgesetzt in Frankreich. Die ist nicht also zwischen Eckwerten. Also es gibt eine Unter- und Obergrenze, die auf regionaler Ebene staatlich festgesetzt wird und auch ungefähr halb so hoch ist wie bei uns, die einfach nur an der Ertragsfähigkeit orientiert ist. Und da sagen die, das und das Klima, die und die Bodenqualität, der Boden bringt so und so viel, das gibt ungefähr diese wirtschaftlichen Erträge und das amortisiert sich in einer Generation so, das gibt einen angemessenen Bodenpreis von X und den gutachterlich setzen wir fest. Das ist also eine festgesetzte Preisbildung.
Okay, würde man sowas in Deutschland machen, dann würde man die Bauern enteignen sozusagen.
Ja. Naja, also die Bauern ihre Eigenschaft als Grundeigentümer, was sie ja immer auch gleichzeitig sind, also die Familienbetriebe, die das geerbt haben.
Und auf diesem Grundeigentum basiert ja auch ein Großteil der landwirtschaftlichen Altersvorsorge, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Ist schon ein Punkt, also die Landwirtschaft, das ist natürlich auch wieder ein weites Feld. Die landwirtschaftliche Altersvorsorge baut nach wie vor immer noch auf der Idee, dass die alten Teile, also die alten Leute, die Eltern von den jungen Leuten, die den Hof übernehmen, auf dem Hof wohnen bleiben, mithelfen, die Kälber füttern und den Hof fegen und so weiter. Und dafür kriegen sie Kost und Logis, also für die wird ein Altenteiler Häuschen gebaut, privilegiertes Baurecht, da dürfen man niemand anders außer der aktive Landwirt darf außerhalb des Dorfes Wohngebäude errichten. Der Bauer darf es aber begrenzt für seine Eltern zum Beispiel. Da wohnen die dann hinten am Waldrand und da sind sie ein bisschen auf Abstand, aber kommen jeden Tag rüber, helfen ein bisschen mit und werden dafür vom Hof versorgt und dafür kriegen sie die Landwirtschaft. Die Altersrente, die ist gering, liegt bei 300-400 Euro Taschengeld sozusagen im Monat. Und dafür dienen im Prinzip auch die Flächen. Und wenn es mal gar nicht reicht, kann ich auch mal ein Stück Land verkaufen. Ist nicht so geplant, aber kann ich schon machen. Und da kriege ich natürlich guten Erlös, weil die Preise entsprechend auch hoch sind.
Also da müsst ihr dann schon auch dort eingreifen, wenn man jetzt sagen würde, wir packen die Preise runter oder sowas. Aber ist ja eh schwierig durchsetzbar.
Ja gut, das entwickelt sich. Also wir arbeiten ja, also nicht nur wir, sondern verschiedene andere Initiativen arbeiten ja eben an neuen Modellen, und da haben wir genau dieses Altersversorgungsproblem auch immer drin. Das ist am Anfang so nicht mitgedacht worden, aber inzwischen gibt es da doch auch andere Modelle. Im Prinzip kann man sagen, wenn ich auf Pachtlandwirtschaft, also sagen wir mal auf gemeinschaftlich geeigneten, auf Boden in Gemeinschaftseigentum, dann habe ich keine Altersversorgung aus den Flächen, dann muss ich sie mir wie jeder andere Bürger auch über einen Bausparvertrag oder eine Lebensversicherung oder ähnliche Dinge ansparen in meinem Berufsleben.
Okay, und also die Bedingungen sind insgesamt nicht wirklich gut für eure Idee, aber ihr habt ja trotzdem die Ecotoland AG gegründet und habt einen Plan, wie ihr Boden trotzdem vergemeinschaften könnt.
Genau, also der Plan, ich habe den noch nicht verraten.
Genau.
Der Plan sieht so aus, dass wir sagen, also diese Geldanlage in Grund und Boden ist eine blöde Sache, wir kriegen sie aber im Moment nicht vom Tisch. Also können wir gar nicht anders, wenn wir das Problem irgendwie lösen wollen, als dieses Spiel für einen Moment mal mitzuspielen. Und wir sagen, dann machen wir sozusagen eine positiv gewendete Geldanlage. Dann sagen wir, gut, Freunde des Hofes, ihr habt irgendwo kleine Summen geparkt, 2.000 Euro, 5.000, 10.000, schmeißt sie doch zusammen und werdet gemeinschaftlich Eigentümer, legt euer Geld halt eben auch im Boden an, wie das die anderen Leute auch tun, werdet gemeinschaftlich Eigentümer für diesen Hof. Wir organisieren die Struktur dafür, wir machen eine Genossenschaft. Im Rahmen der Genossenschaft werdet ihr Genossen, die einzelnen Genossenschaftsanteile ab 500 Euro könnt ihr so stückeln, bis 20.000 beteiligt ihr euch. Wir kaufen gemeinsam das Land, über die Genossenschaft bestimmt ihr ja auch mit, ihr bildet auch eine Regionalgruppe um den Hof, der nochmal speziell für den Hof die Sache koordiniert. Wir kaufen das Land und dann verpachten wir das ganz langfristig an den Bauern. Also die von dir angesprochenen 10, 12 Jahre, das machen wir Standard 12 oder 18 Jahre, und dieser Pachtvertrag verlängert sich dann auch automatisch, wenn bestimmte Bedingungen weiter erfüllt sind, die wir zusammenfassen mit dem Wort regional eingebundene Biolandwirtschaft. Also das ist unsere Bedingung, solange das regional eingebunden und bio bleibt, ist euch das Land garantiert für lange. Auf der Basis könnt ihr auch einen Stall bauen, könnt ihr 20 Jahre Investitionsentscheidungen treffen, die Sicherheit können wir euch geben. Ihr müsst das Land aber eben nicht kaufen, sondern eure Freunde legen ihr Geld in dem Land an. Und auf die Weise sichern wir das für euch.
Für die, die mit diesen Genossenschaftsanteilen nicht so vertraut sind, wenn ich jetzt Genosse werde in der Kulturland AG, dann ist das im Prinzip eine Einlage. Also das ist kein Kredit an die Kulturland AG, sondern ich kaufe Genossenschaftsanteile. Das heißt, die Genossenschaft kann entscheiden, heißt Dividende bei Aktien?
Das heißt Dividende, ja.
Auch Dividende bei Genossenschaften, nicht nur bei Aktien. Die kann entscheiden, Dividende auszuschütten oder eben nicht. Und wie wir vorhin aus der Rechnung gehört haben, wird es da finanziell vermutlich erstmal keine Dividende geben, sonst sind die Pachtpreise zu hoch.
Ganz richtig. Also wir sind eine ideelle Möglichkeit, Geld anzulegen. Das ist auch wichtig vor dem Hintergrund von einem Kapitalanlagegesetz, Buch. Sobald wir das jetzt für Geld machen würden, hätten wir so eine Art Bankgeschäft. Das betreiben wir nicht, wollen wir nicht betreiben, dürfen wir auch nicht betreiben. Wir machen das rein ideell. Das heißt, die Bedingung ist ganz klar, es gibt keine Ausschüttung auf diese Genossenschaftsanteile. Ihr legt euer Geld hier ein, um diesen Hof zu unterstützen. Der Hof kann euch dafür mal für ein Brot oder ein Glas Joghurt einladen oder sowas. Von uns aus gibt es keine Ausschüttung. Und auch wenn wir Gewinn machen, schütten wir den nicht an die Genossen aus, sondern investieren ihn weiter in Landkäufe und Unterstützung von Höfen. Also es ist eine ideelle Sache. Die Leute spenden sozusagen die Zinsen, die sie mit ihrer Anlage vielleicht woanders kriegen könnten. Das ist ja nicht so viel, aber ein bisschen vielleicht. Spenden sie sozusagen für die gute Sache in das Projekt. Aber dafür haben sie diesen Bezug zu dem Hof und dafür sind sie Miteigentümer. Als Genosse bin ich tatsächlich dann Miteigentümer bei dem Grund und Boden, weil der Genossenschaft ja das Land gehört und die Genossenschaft ist die Summe der Mitglieder. Jeder eine Stimme, egal wie viel Geld er reintut. Und wir propagieren das auch, dass wir sagen, also wir bieten euch einen Zugang zu Grund und Boden, weil wir ein Verständnis haben, dass das schon so ein bisschen was wie ein Menschenrecht ist. Die Erde, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Die Erdoberfläche gehört allen. Das macht natürlich Sinn, dass der Bauer ein Nutzungsrecht hat, wo auch nicht jeder über seine Wiese trampeln darf und so weiter und die Leute da mal draußen bleiben, solange er damit jetzt wirtschaften möchte. In diesem Sinn macht dieses Eigentum im Sinne von, ich schließe jetzt andere von der Nutzung aus, da natürlich auf jeden Fall Sinn. Aber es macht nicht Sinn im Sinne von einem ererbten Titel, dass mir dieses Stück Land gehört und auch allen meinen Kindern, weil es war schon immer so. Ne? Sondern wir sagen, es ist ein Menschenrecht für alle Menschen, Teil an dem Boden zu haben. Und wenn wir die landwirtschaftlich genutzte Fläche in Deutschland aufteilen auf alle Leute, die hier wohnen, große, kleine, auch Ausländer, immer alle willkommen. Dann kommen wir auf ungefähr 2000 Quadratmeter pro Nase, also 0,5 Hektar, 0,2 Hektar, ein Fünftel Hektar. Und wir sagen, wir bieten euch die Möglichkeit, diese 0,2 Hektar, die euch zustehen, über die Genossenschaft eigentlich für euch zu sichern und zu gestalten. Also wenn ihr uns einen Gegenwert von 5000 Euro einlegt, 10 Genossenschaftsanteile, dann sichern wir damit euer Land, daher unser Motto, dein Land für morgen. Wir sichern dir dein Land, was dir zusteht, für den regional eingebundenen Biolandbau. Du weißt genau, was da passiert. Du kannst sogar hingehen und gucken, wo dein Land ist, was da gerade drauf passiert. Du weißt, welcher Bauer es bewirtschaftet. Du kannst Verantwortung übernehmen für das Land, was dir zusteht, was eigentlich von Geburt an auch dein Menschenrecht ist.
Okay, jetzt ist es eine bundesweite Genossenschaft. Ihr habt ja einen Sitz jetzt nicht so um die Ecke von Freiburg, in Hitzacker, ziemlich weit weg. Wenn du jetzt schon dieses Mitbestimmungsrecht ansprichst, jetzt sagen wir mal hier in 10 Jahren, habt ihr Land gekauft in allen Bundesländern und dann ist der Hof hier nebendran, aber die Mitgliederversammlung, Genossenschaftsversammlung findet dann in Hitzacker statt und ich fahre dann da hoch mit meinem Elektromobil oder wie und nehme an einer Gesellschaftsversammlung mit 3000 Mitgliedern teil oder habt ihr da schon ein bisschen in Regionalstrukturen gedacht oder wie wird die Kommunikation auch funktionieren? Das ist ja dann kann ein Riesending werden.
Ja, also wir haben dann eine Spannung natürlich eingebaut, denn dieses Unterstützungsgeld, was wir einsammeln, bezieht sich ja immer auf die Höfe. Die Leute wollen ja konkret für ihren Hof da was machen und die sitzen dann in der Nähe von Freiburg und der Hof ist auf der anderen Seite von Freiburg, ist jedenfalls in der Region. Das ist ganz wichtig zu transportieren, dass das Geld auch dort konkret arbeitet in der Region. Auf der anderen Seite sind wir diese bundesweite Struktur. Es gibt eben Erfahrungen aus den letzten 40 Jahren mit einzelbetrieblichen Projekten und so weiter. Daraus haben wir ein bisschen die Genossenschaft weiterentwickelt und daraus den Schluss gezogen, es ist wichtig, eine professionelle Struktur zu haben. Also jemand, der sozusagen aus der Struktur heraus bezahlt werden kann, sich wirklich zu kümmern, beruflich zu kümmern, um diese Geld organisieren, auch Geld auszahlen. Die Leute können ja immer draus treten, ausscheiden, kriegen ihr Geld wieder raus. Das muss alles organisiert werden. Höfe wollen begleitet werden, viele Gespräche geführt. Dazu brauchen wir diese professionelle Struktur. Und das können wir nur machen, wenn wir das hofübergreifend machen. Eigentlich, wenn wir es bundesweit machen. Also weil wir uns nur um Land kümmern, denken wir schon, dass wir es bundesweit ganz gut machen können. Aber eben gleichzeitig die Regionalisierung da reingebaut haben müssen. Wir arbeiten dann mit Regionalstellen. Das heißt, es gibt um die Höfe herum sozusagen selbstständige kleine Einheiten. Die sind jetzt nicht rechtlich selbstständig, sind Teile der Genossenschaft, aber bekommen ganz viel Autonomie, können so viel organisieren, wie sie wollen und sollen sich verstehen als Umkreis um den Hof, der Verantwortung für dieses Land eigenständig übernimmt. Und diese Regionalstellen sollen möglichst autonom arbeiten und werden von uns aus unterstützt mit Know-how und die Bundesstruktur ist dann eher so eine Art Dienstleisterstelle. Kannst du das vorstellen?
Kann ich vorstellen. Und wird ja weiter so sein, dass die Landwirte auch Pacht zahlen, weil du schon von einer Professionalisierung in der Kulturland EG sprichst, dann wird dort ja auch Löhne werden bezahlt müssen. Das ist ja einer der Hauptfaktoren immer in solchen Sachen auch. Und eben, wenn du schon angesprochen hast, Leute können wieder aussteigen aus der Genossenschaft, da werden wahrscheinlich auch Bedingungen dran sein, ne? Nicht von heute auf morgen. Aber trotzdem wird da dann Bewegung drin sein. Es muss Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden und so weiter. Wie ist denn der aktuelle Stand? Wir haben ja noch gar nicht gesagt, wie neu das Projekt ist oder wie viel Flächen ihr schon erworben habt oder wie denn im Moment der Status quo ist. Wir sind erstmal von der 10-Jahres-Perspektive ausgegangen, von 2025. Ja, sag doch mal, wo wir denn gerade stehen.
Von den 10 Jahren trennen uns noch 9¾, sagen wir mal. Also wir sind ganz, ganz am Start. So, ne? Wir haben einen Hof gekauft bei Freiburg, den Luzernenhof. Da sind wir jetzt auch noch in der Verhandlung über die Umsetzung von diesem Kaufvertrag, weil es da bestimmte rechtliche Klärungsbedarf noch gibt. Wir haben sowas bei 20 Mitglieder im Moment, also sind ganz klein noch. Denken, der Durchstart wird vielleicht auch jetzt im Frühjahr kommen, wenn wir mit dem Luzernenhof noch stärker an die Öffentlichkeit gehen. Und im Übrigen haben wir auch noch also aktiv Gespräche in verschiedenen Bundesländern, Brandenburg, in Mecklenburg, in Niedersachsen, in Hessen und so, also mit verschiedenen Hofprojekten. wo wir dann auch kurzfristig, denke ich, weiter einsteigen, weiter Land kaufen. Und jedes Hofprojekt ist natürlich auch ein Multiplikationsprojekt, weil über die Freunde von diesen Höfen dann jeweils eine ganze Menge Leute angesprochen werden, ob sie Mitglieder in der Genossenschaft werden wollen. So, also ich denke, wir stehen da kurz vorm Durchbruch, wenn du so willst.
Jetzt hast du ja vorhin schon angesprochen, dass es geht gerade erst los, alle neuen Ideen müssen erstmal irgendwie auch ankommen in der Politik und bei den EntscheidungsträgerInnen. Der Bauernstand und die zuständigen Behörden sind sich dafür bekannt, die innovativsten Teile der Politik und Gesellschaft zu sein, glaube ich, kann man schon so sagen. Auf was für Hindernisse seid ihr denn bisher gestoßen? Also du hast vorhin schon angesprochen, jemand, der kauft, muss aktiver Landwirt sein. Das wird jetzt für die Kulturland EG nicht so natürlich sein, oder? Erstmal angesehen werden.
Ja, das ist tatsächlich im Moment ein Problem. Also die Rechtslage ist eben so, man versucht eben nicht so radikal wie in Frankreich, aber ja doch in gewisser Weise, und das ist ja auch auf jeden Fall zu begrüßen, den landwirtschaftlichen Bodenmarkt zu regulieren, sodass eben nicht Investoren irgendwo Zahnärzte Land kaufen und so weiter und ihr Geld dann anlegen, sondern das ist an Bedingungen geknüpft, die zum Teil ziemlich zahnlos sind, also das kann schon unterlaufen werden. Aber uns trifft es halt im Moment schon auch, weil wir als Genossenschaft kein aktiver Landwirt sind, logisch, ne? Wir fahren jetzt nicht Trecker, wollen wir auch gar nicht sein, sondern wir wollen den Landwirten das Land ja langfristig zur Verfügung stellen. Und da gibt es eben Zweifel, dass gesagt wird, na ja, ihr macht dann einen schönen Pachtvertrag, aber letzten Endes ist er ja dann auch ziemlich schnell wieder kündbar. Das ist nicht so sicher, wie wenn der Landwirt das Land selber kauft. Und dahinter steht schon die Vorstellung, Landwirte müssen eigentlich ihr Land zu Eigentum haben, damit sie da sicher wirtschaften können. Und das ist ja nachvollziehbar auch aus der Geschichte, wenn du denkst, vor ungefähr 150 Jahren gab es die sogenannten Bauernbefreiungen. Vorher war es alles, hat kein Bauer im Prinzip sein Land zum Eigentum besessen. Die Bauern waren lehnsabhängig. Das waren sowas wie langfristige Pachtverträge, aber sie konnten von den Höfen immer irgendwie auch vertrieben werden, bis auf kleine regionale Ausnahmen. Die Bauern haben dann in der sogenannten Bauernbefreiung, ich sage so genannt, weil sie haben die Möglichkeit bekommen, ihr Land zu Eigentum zu erhalten. Sie haben es aber nicht geschenkt bekommen, sie mussten es dem Grundherrn abkaufen. Das heißt, die haben über 3, 4 Generationen hinweg gezahlt aus ihren Erträgen, bis sie dann am Ende tatsächlich Eigentümer des Landes waren. Auf dem Papier waren sie es vorher, aber eben sehr hoch verschuldet. Ich kenne hier in Norddeutschland einen Bauern, der hat 1960 seine letzte Rate an den Grundherrn von Plato bezahlt. So, dann hat er seinen Hof frei gehabt. Das waren viele Generationen. Die Bauern sind unbändig stolz darauf, dass sie ihr Bodeneigentum jetzt haben. Also schuldenfrei mehr oder weniger. Mir gehören diese Flächen, da lassen wir jetzt aber von keinem mehr reinreden nach 4 Generationen. Und das ist absolut nachvollziehbar. Es geht allerdings nicht weit genug zu sagen, dann müsste der Bodenmarkt auch anders funktionieren. Denn bei den Bodenpreisen, wie sie heute sind, kann ich tatsächlich natürlich auch wiederum keinen zwingen, der Landwirtschaft machen will, diesen Boden zu kaufen. Ist ja auch nicht vorgesehen. Ist ja vorgesehen, dass es im Erbgang verschenkt wird sozusagen, also vererbt wird. Und diese überkommene Struktur hindert halt alle Leute, die nicht jetzt gerade Bauernkinder sind, davon in die Landwirtschaft einzusteigen. Und es gibt viele junge Leute, die wollen Landwirtschaft machen. In den landwirtschaftlichen Unis, gerade Witzenhausen, Ökolandbau, sind viele viele junge Leute, die studieren Landwirtschaft, sind gut ausgebildet, haben vorher eine Lehre gemacht und so weiter, aber haben keinen Hof geerbt. Wie kommen denn die jetzt an Flächen? Und das, finde ich, ist einfach auch ein gesellschaftlicher Trend und eine Entwicklung, dafür müssen wir doch einen Weg aufzeigen. So. Und der Weg ist erstmal in den normalen Behörden und Gesetzen so nicht vorgesehen, diese außerlandwirtschaftliche, außererbliche Hofnachfolge, also außerfamiliäre Hofnachfolge. So heißt es.
Und vielleicht zusätzlich noch zu dieser schon Schwierigkeit, das überhaupt mal zurückzubezahlen, kommt auch nochmal diese Dimension. Also für mich jetzt als, ich würde jetzt sozusagen vor ein paar Jahren von der Uni abgegangen, dafür müsste so meine Generation, wenn von denen du jetzt sprichst, hier so Witzenhausen abgegangen, hat zwar nicht in Witzenhausen studiert, aber sich auf ein Leben lang festlegen, was man ja irgendwie muss, das ist ja eine finanzielle Verpflichtung, die der Rest des Lebens irgendwie betrifft, ist unglaublich schwer heutzutage. Also vielleicht war das vor 1, 2 Generationen noch denkbar, dass man halt die Lehre in Betrieb bla gemacht hat und da dann sein Leben lang, das war der Plan, da hat man dann gearbeitet, gut. Aber das ist nicht mehr zeitgemäß, das passiert heutzutage kaum noch. Und das ist eine große Herausforderung, die da auch mit dran steht. Nicht nur das Finanzielle, sondern auch die Lebensentscheidung der einzelnen Akteure in diesen Betrieben.
Ja. Und das betrifft nicht nur Leute, die in die Landwirtschaft rein wollen, sondern auch die aus der Landwirtschaft vielleicht mal raus wollen. Ne? Also konkreter Fall, alter Familienbetrieb, aber die Bäuerin möchte tatsächlich mit 50 nochmal was anderes machen. Die hat sich 30 Jahre ziemlich totgerackert so. Und jetzt möchte sie aussteigen und möchte eine zweite Berufsbiografie nochmal anfangen. Das ist heute normal und das ist auch sehr sinnvoll, dass Menschen sich ja weiterentwickeln können. Das ist aber in der bäuerlichen Eigentumsverfassung nicht vorgesehen. So, ne? Denn dann gebe ich natürlich kann ich immer aussteigen, meinen Hof verpachten so. Aber über die Verpachtung haben wir ja wiederum gelernt, wird gleichzeitig so gedacht, ist es nicht keine ausreichende Sicherheit, eigentlich den Hof zu entwickeln. Das sollte dann schon Eigentum sein oder ein sehr langfristiges Pachtverhältnis und so. Und an diese Strukturen stoßen wir dran. So, ne? Und da gibt es viele kleine Ecken, viele Regelungen, viele Durchführungsvorschriften bei den Landwirtschaftsämtern, wo man immer wieder merkt, ah ja gut, das ist alles Familienlandwirtschaft natürlich, aber man muss ja Türchen aufmachen, damit das überhaupt weitergehen kann. Bis hin zum konventionellen Landbau weitergehen kann. Denn die haben ja selber das Problem, dass sie keine jungen Leute für ihre geerbten Betriebe da finden.
Ja, und dann ist es ja auch so, dass man, ich meine, man kann jetzt sagen, mir steigt aus und ich verkaufe halt alles an den Höchstbietenden und wenn es ein aktiver Landwirt ist, wird mir der Landwirtschaftsamt oder auch nicht dazwischen funken. Aber wenn du da jetzt wie in dem Fall irgendwie 30 Jahre Aufbauarbeit in Demeter- bzw. Biolandlandwirtschaft gestellt hast und die Flächen so lange gepflegt hast, dann willst du natürlich nicht irgendwie an den nächstbesten Maisbieten verschachern. Das ist ja, die Leute sollen sich weiterentwickeln und nicht rückwärts entwickeln sozusagen und das wäre ja ein Fauxpas oder eine Offense. Also wie sagt man den Deutschen? Also halt eine Beleidigung sozusagen, das einfach zu sagen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, muss das jetzt halt an irgendjemand verkaufen, der da dann irgendwas drauf anstellt und das ganze Bodenleben und die nachhaltige Bewirtschaft konterkariert. Das kann ja irgendwie nicht sein.
Genau. Geht auch noch auch strukturell gesehen, also zum Beispiel im Schwarzwald oder in anderen sogenannten klimatisch benachteiligten Gebieten gibt es halt dann auch die Schwierigkeit, dass man über Dörfer und dann teilweise über Täler hinweg gar keinen aktiven Landwirt mehr findet, der einsteigen kann zu diesen Bedingungen. Ne? Denn das sind alles Betriebe, die jetzt nicht den großen Gewinn abwerfen, sondern das sind Betriebe, da muss ich halt ein bisschen Liebhaber sein und die Landschaft schön finden und dann vielleicht ein pädagogisches Projekt oder Betreute auf dem Hof haben.
Tourismus,
solche Sachen machen. Multifunktionale Landwirtschaft, dann kann es funktionieren, aber auch das ist alles finanziell jetzt nicht die Goldgrube und in so einer Situation kann ich niemals den Hof kaufen, wenn ich jetzt nicht gerade Zahnarzt bin und das irgendwie investieren will. Und das wiederum ist ja auch wieder nicht gewünscht. Ne? Also von daher, ne? Also wir sind jetzt vom Ministerium eingeladen worden zu einem runden Tisch, der sich im Prinzip mit dem Problem Hofnachfolge Schwarzwald erstmal beschäftigen soll. Das heißt, was gibt es da eigentlich für Lösungen in solchen abgelegenen Tälern, wo der letzte Landwirt weggeht, die nicht darin bestehen, dass der Zahnarzt das kauft und dann einen schicken kleinen Pferdehof unter hohem Geldeinsatz draus macht, sondern irgendwie lebendige Landwirtschaft in den Tälern erhalten bleibt. Und da hoffen wir, einen kleinen Beitrag leisten zu können.
Jetzt ist ja, also der konkrete Fall spielt sich jetzt hier in Baden-Württemberg ab. Wir haben jetzt ein Landwirtschaftsministerium hier, oder Ministerium für ländlichen Raum, weiß gar nicht, wie der offizielle Titel hier in Baden-Württemberg ist, das von einem Grünen geleitet wird, Alexander Bonde. Der sitzt, hat auch seinen Wahlkreis in Emdingen, also unserem Sendegebiet hier. Der Abgeordnete vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald im Moment, das ist der Reinhold Pix, ist selber Landwirt. Also da müsste eigentlich schon auch irgendwie Kompetenz da sein. Und das sind auch beides jetzt keine alten Leute, wenn ich die, hab's jetzt eben die Gesichter vor mir, das sind jetzt nicht irgendwie so über 60, 70 oder sowas, wo man sagen will, die haben es nicht anders, die kennen es nicht anders, dann müsste ja eigentlich ein offenes Ohr für da sein. Habt ihr da bisher, das Feedback ist Gesprächsbereitschaft bisher schon oder wie ist es bisher gelaufen?
Also ich persönlich habe jetzt noch nicht keine persönlichen Gespräche mit der Ebene geführt. So. Und das haben zum Teil zum Beispiel vom Luzernhof die Bauern gemacht. Daher kann ich es schlecht einschätzen, aber mein Eindruck ist schon, dass gerade im badischen BLHV, also im Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband, da ist man sich schon der Probleme bewusst. Also gerade was die Hofnachfolge betrifft, wie können wir junge Leute auf den Höfen halten oder auch neue installieren, da sind die Ohren schon offen. Das Problem, was sie haben, ist, dass man will jetzt keine Präzedenzfälle schaffen, wo jetzt der außerlandwirtschaftliche Investor, als der wir als Genossenschaft nach wie vor gesehen werden, plötzlich da Land kaufen darf an den Bauern vorbei und dann irgendein Türchen zu einem einer unkontrollierten Entwicklung aufgeht, weil der Nächste natürlich sagen kann, ha, die durften doch auch und jetzt darf ich dann aber auch und dann hat man überhaupt keinen Zugriff mehr, an wen am Ende die Flächen gehen. Das kann ich schon verstehen, das muss man natürlich verhindern. Aber da sind halt wirklich kluge politische Regelungen auch gefragt. Und ich vertraue da jetzt einfach auch mal dem Landwirtschaftsministerium in Baden-Württemberg, dass es da, also wir haben die Signale, die wir haben, ist wirklich, dass sie das versuchen wollen, ganz konstruktiv zu besprechen. Wie kann man so eine Hilfestellung, die wir da ja eigentlich anbieten, möglich machen, ohne gleichzeitig einem Missbrauch da Tür und Tor zu öffnen?
Und es gibt ja, also diese Gesetzgebung, die du angesprochen hast, die ist auf verschiedenen Ebenen geregelt, soweit ich das verstanden habe. Es gibt das bundesweite Grundstücksverkehrsgesetz und dann gibt es verschiedene Landesgesetze, die das Bundesgesetz, wenn sie es gibt, übertrumpfen sozusagen oder dann halt wirklich gelten. Gibt es denn jetzt in irgendwelchen Ländern Regelungen, wo das, also Bundesländern, wo das schon ein bisschen fortschrittlicher ist oder wo solche Sachen eher genehmigt werden? Also die Praxis an Nicht-Landwirte oder an andere Unternehmensgesellschaften zumindest Land zu verkaufen, ist ja in Ostdeutschland viel gängiger als jetzt bei uns hier in Südbaden. Die landwirtschaftliche Struktur ist auch völlig anders. Das werden das ja auch mit Bayern und Baden-Württemberg haben wir ja noch immer noch Landwirtschaftsstrukturen, die an kleinbäuerliche, in Anführungszeichen, irgendwie erinnern. Wie kann man da so eine Karte aufmachen und sagen, da gibt es gute Ideen, da gibt es gute Ansätze? Weil ich kann mir eben auch vorstellen, dass das schwierig ist, das in den Gesetzestext zu gießen, dass dann eben die Leute, die man haben will als Hofnachfolger und die eine zukunftsfähige Landwirtschaft unterstützen wollen, unterstützt und gleichzeitig die Investoren weiterhin, naja, wie erfolgreich das bisher ist, ist mal auf einem anderen Blatt geschrieben, abzuhalten.
Kann man nicht wirklich malen, so eine Landkarte. Also tatsächlich ist es ein einheitliches Bundesrecht bis auf Baden-Württemberg. Das ist das einzige Bundesland mit einem eigenen, etwas strengeren Agrarstrukturverbesserungsgesetz. Aber grundsätzlich ist diese Rechtslage überall gleich. Sie wird allerdings sehr verschieden gehandhabt, aber dann regional verschieden gehandhabt. Also es kommt sehr auf die Sachbearbeiter, auf die Grundstücksverkehrsausschüsse an bei den Landkreisen, die diese Fälle dann auf den Tisch kriegen. Und da gibt es durchaus auch andere Fälle, wo sie zum Beispiel ganz differenziert gucken, naja, hier wird ein Projekt unterstützt, das in Händen von jungen Bauern ist, da ist ein Betrieb, der sich hoffnungsvoll entwickelt, das lassen wir mal durch, das winken wir durch, das finden wir gut, da ist auch eine langfristige Pachtzusage dahinter, hier ist ein anderes Projekt, das blocken wir. Das ist, glaube ich, eher so eine individuelle, regionale Geschichte, wo es teilweise ganz sinnvoll geregelt wird und teilweise eher blockiert wird. Ich glaube, wir haben das bisschen das Pech, dass in Baden-Württemberg die Diskussion da ziemlich hochgekocht ist, sodass da eine sehr prinzipielle Frage draus gemacht wird. Mit ein bisschen Flexibilität hätte man diesen Fall jetzt wahrscheinlich auch durchschieben können. Aber gut, auf der anderen Seite, das ist ja auch eine Chance dafür, auf einer grundsätzlicheren Ebene dann auch eine Lösung zu erarbeiten. Zum Osten wollte ich noch kurz sagen, durch die großen Betriebsstrukturen sind da eben juristische Personen gang und gäbe, GmbHs und Genossenschaften und so weiter. Und die werden dann mit sogenannten Share-Deals verkauft. Also da gehört 2500 Hektar der GmbH so und so. Und jetzt werden einfach die Gesellschafter ausgewechselt und damit geht die GmbH in andere Hände. Und das ist nicht gedeckt von dem Grundstücksverkehrsgesetz. Da gibt es keine Einspruchsmöglichkeit, das ist eine Regelungslücke. Das soll wahrscheinlich gestopft werden, wird aber dann auch nochmal ein paar Jahre dauern. Aber das ist im Prinzip ein Einfallstor, wo viele Investoren in Ostdeutschland an Grund und Boden kommen.
Also das gar nicht, Grundstückstitel werden nicht umbenannt sozusagen, sondern die Eigentümer der Gesellschaft, die das, genau, die drin steht, wird ausgetauscht.
Also im Grundbuch bleibt der Eigentümer der gleiche, die GmbH behält auch den gleichen Namen, aber wer hinter der Gesellschaft steht, wird ausgetauscht.
Ja, das ist jetzt auch wieder so ein Zwiespalt. Ne? Man will einerseits natürlich verlässliche Regeln haben, damit man jetzt auch in so einer bundesweiten Struktur, die es ihr seid, sagen kann, okay, wir können auch wirklich dieses Land kaufen und wenn wir mit Landwirten dort irgendwie in Verhandlungen sind und uns einig sind, dann wissen wir, haben wir auch eine Rechtssicherheit. Andererseits ist natürlich diese Abwägung vor Ort auch was sehr, sehr wertvoll sein kann, weil eben die Landwirtschaftsämter die Struktur vor Ort vielleicht besser kennen als der Gesetzgeber in Berlin. Siehst du das, dass das in die eine oder andere Richtung sich entwickeln muss oder soll? Oder ist diese Abwägung prinzipiell schon gut? Braucht man nur einen greifbareren Rahmen? Oder wie ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, so eine regionale Abwägung ist eine gute Sache. Also ich würde sogar persönlich noch einen Schritt weitergehen und sagen, also was ich für eine sinnvolle politische Entwicklung halten würde oder rechtliche Entwicklung halten würde, wenn man auf Landkreisebene Verbindung von der landwirtschaftlichen Privilegierung, also von der Frage, welcher Kaufvertrag wird genehmigt, zur Raumplanung schafft. Also in der Raumplanung gibt es ja bestimmte Gebiete auf Landkreisebene, Landesraumordnungsprogramm, Kreisraumordnungsprogramm, heißt verschiedene verschiedenen Gegenden. Da wird ausgewiesen, hier haben wir einen Schwerpunkt Region Naturschutz, hier einen Schwerpunkt Region landwirtschaftliche Produktion, hier ist der Tourismus im Vordergrund. Diese Ausweisung könnte man binden, wenn Flächen in diesen Gebieten verkauft werden, zu sagen, ja, dann geben wir diese Fläche doch am besten einem Betrieb, wenn wir mehrere Leute haben, die kaufen wollen, der in diese Richtung Landwirtschaft machen will. Das würde ich sinnvoll finden. Das ist momentan aber nicht so angebunden. Ansonsten fände ich es schon sinnvoll, dass man einen gewissen regionalen Spielraum schafft, um da einfach, natürlich, es muss demokratisch legitimiert sein, dass man berücksichtigen kann, welche regionalen Situationen da sind und welche Hofentwicklung auch gewünscht ist auf gesellschaftlicher Basis in einer bestimmten Region. Und das kann dann meinetwegen in Vechta-Kloppenburg auch, also ich hasse Massentierhaltung, aber offensichtlich in dieser Gegend ist das gesellschaftlich schon zum Teil akzeptiert. Also das sind einfach viele Höfe, die machen das mit ihren großen Gülleüberschüssen und da kriegen sie keine politische Mehrheit auf der Landkreisebene hin, das irgendwie zu stoppen. Und wenn die das dann so haben wollen, dann sollen sie da halt so leben. Aber in anderen Regionen sollen die Leute auch die Möglichkeit haben, sich anders entwickeln zu können.
Das ist ja jetzt alles ein sehr komplexes Themenfeld. Wir haben auch in unseren Recherchen festgestellt, dass Juristen mit Schwerpunktsetzung Landrecht oder landwirtschaftliches Landrecht in Deutschland jetzt nicht so breit gesät sind. Wie können sich jetzt Menschen oder Initiativen, die in die Richtung sich interessieren, also Vergemeinschaftung von Land, weiter informieren? Ihr habt eine Webseite, die noch in Entstehung ist, sehe ich, aber da sind auch Studien drauf. Gibt es denn so ein Factsheet oder sowas, wo diese Rahmenbedingungen einigermaßen aufgearbeitet sind? Oder bietet ihr auch breitere Beratung an? Oder wie können Leute sich da informieren?
Also ich glaube, ich kann empfehlen, diese leider immer noch in Form einer Visitenkarte nur vorhandene Website von uns, kulturland-eg.de. Wir hoffen, innerhalb von den nächsten Wochen da mal eine schöne Seite an den Start zu bringen. Aber immerhin, auf dieser kleinen Visitenkarte kann man eine Studie links unten anklicken, runterladen, die in Vorbereitung unserer Genossenschaftsgründung geschrieben wurde. Ich habe da geschrieben mit verschiedenen Kollegen zusammen. Und da ist eigentlich so im zentralen Mittelteil von der Studie sind viele Beispiele auf immer so ein paar Seiten erläutert, relativ detailliert auch, wie die das ganz genau machen und wie die alternativ mit Bodeneigentum umgehen. Ich glaube, im Moment ist das sogar die beste Zusammenstellung von alternativen Bodeneigentumsformen und auch Organisationsformen im landwirtschaftlichen Biobereich im deutschsprachigen Bereich in Deutschland. Ansonsten gibt es auf EU-Ebene eine Plattform on Access to Land, wo verschiedene Initiativen, besonders die Franzosen sind in der Klasse, Terre des Liens und die Engländer und die Belgier, und aber es geht noch nach Italien bis nach Litauen, Rumänien und so, sich die alle zusammentun und sich austauschen. Regionalwert AG ist auch dabei in Freiburg. Und da gibt es auch immer mal Treffen, und wer sich da wirklich einklinken will, ist da herzlich eingeladen, da mal hinzukommen. Man kann sich von den Nachbarn in den europäischen Ländern vieles abgucken, was wirklich interessant ist.
Und wenn man jetzt so eine Forderung, also wenn man das jetzt runterbrechen wollen würde auf eine Forderung, also wenn man jetzt so, keine Ahnung, man geht mal davon aus, dieses Demokratieverständnis, wie das hier in der Bundesrepublik funktioniert, und wir könnten zu unserem Landkreisabgeordneten gehen, der in meinem Fall auch noch zufällig der Agrarminister ist, und sagen, hier, das Gesetz, da müssen wir das dran machen. Oder gibt es sowas, wo man es runterbrechen kann? Oder gibt es vielleicht sogar einen Vorschlag? So, ne, sind wir wahrscheinlich noch nicht so weit. Ne? So müsste das aussehen, dass es zukunftsfähig wäre?
Also als konkreten Gesetzesvorschlag gibt es natürlich nicht, aber ich würde es vielleicht so in die Formel bringen. Bitte schafft Möglichkeiten, dass Höfe in Umkreisträgerschaft, also in der Trägerschaft von Freunden, von Unterstützern, rechtlich gangbar werden und sich in diese Richtung entwickeln können. Ich glaube, das ist eine Richtung, da wird man sich mit vielen Leuten einigen können, das nimmt keinem was weg, aber das schafft einfach neue Möglichkeiten. Und das ist auch ein Leitbild, eben die regional eingebundene Biolandwirtschaft, anders als die weltmarktorientierte Biolandwirtschaft, die es ja auch gibt, die wollen wir nicht unterstützen, aber die Leute, die regional eingebunden, direkt vermarkten, den Hof öffnen, Führungen machen, Naturschutz machen, mit Schulklassen arbeiten, diese Höfe wollen wir fördern, und die brauchen diese gemeinschaftlichen Trägerformen, das hilft denen, das geht gut zusammen, das unterstützt die, und bitte macht das gesetzlich möglich.
Alles klar, dann würde ich sagen, diese Forderung tragen wir alle zu unseren Leuten, die sich damit dem Thema beschäftigen oder das interessant finden. Und ich danke dir erstmal für diese Ausführungen dann doch. Und ich hoffe, auch mit dieser Sendung einen Beitrag dazu geleistet zu haben, dass dieses Thema auf einer guten Basis diskutiert werden kann und ihr auch hier in Baden-Württemberg euch mit euren Forderungen in den Verhandlungen ganz gut durchsetzen könnt und das alles klappt.
Gut, vielen Dank.
Also noch einen schönen Tag und bis bald.
Bis bald, ciao.
Ciao. Und wir verabschieden uns für den Januar von Lobbuch Sulevi. Verantwortlich für die Sendung war Fabian.